Dieses Wasser, von dem wir gesungen haben, ist das Wasser des Lebens, von dem der Herr Jesus sagt, wer da will, der komme und nehme es umsonst. Dieses Wasser ist ein Bild des Wortes, weil wir durch dieses Wasser des Wortes die Reinigung und die Erhaltung haben. In Christo und Jesus hat sich über als Sohn Gottes immer viel um die Menschen bemüht in all den Haushaltungen und Zeitabschnitten und Zeitepochen hindurch. Viel Mühe hat er gehabt und viel Mühe getan um die Rettung der Menschen, damit sie das Wasser des Lebens haben sollten. Man könnte da fragen, warum macht eigentlich Gott, der im Himmel thront, sich so viel Mühe in dieser Menschen wegen, die dahin gegangen sind, in Sünde und Verderben. Einfach darum, weil Gott es sich vorgesetzt hat und der Mensch aus seiner Hand hervorgekommen war durch die Schöpfung. Seine Schöpferliebe verband er mit dem gefallenen Geschöpf. Und so hat er in vielen Mitteilungen der Heiligen Schrift immer wieder uns zu erkennen gegeben, dass er uns heilen und retten will. Und der Mensch in seiner eigenen Vorstellung, in der Liebe zu seinen eigenen Gedanken, hat immer wieder Wege begehen wollen und ist sie auch begangen, die in der Richtung los von Gott waren. Und dadurch ist die Not noch größer geworden, als sie durch die Sünde Adams schon geworden war. Und auch hinsichtlich Israels gibt Gottes Wort uns immer wieder Hinweise, wie gefährlich es ist, doch fruchtlos über diese Erde zu gehen, obgleich Gott uns zur Frucht gesetzt hat. Wir wollen da heute zwei Bibelstellen vornehmlich aufschlagen, und zwar aus Matthäus 21. Da heißt es, des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, da hungerte ihn, und als er einen Feigenbaum am Wege sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter, und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir in Ewigkeit, und alsbald verdorrte der Feigenbaum. Die Jünger, die es sahen, verwunderten sich und sprachen, wie alsbald ist der Feigenbaum verdorrt. Und die nächste Stelle in Markus 11, Abvers 12. Markus 11. Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts, als nur Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nimmermehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hören es. Soweit das Wort Gottes. Es ist also mehr als eine Frage für uns, die wir Gottes Wort so schlicht überlesen. Weshalb, warum der Herr dem Baum hier, in diesem Fall einen Feigenbaum, einfach die Lebenskraft nahm. Aber diese Erklärung, die Beantwortung, ist sehr einfach, wenn wir Gottes Wort kennen. Wie der Herr Jesus diesen seinen Jüngern, die bei ihm waren, als das geschah, zeigen wollte, so wird er auch uns etwas damit zeigen, dass die Bemühung Gottes hinsichtlich der Menschen, sie zu retten, dass derjenige nicht ungestraft bleibt, an dem der Herr Jesus Frucht erwartet, aber nicht Fehl. Fluch ist die Folge. Wir beachten jetzt den Zusammenhang im Matthäus-Evangelium und den Zustand eines religiösen Systems. Vorher finden wir in Matthäus den Einzug in Jerusalem und dann die Tempelreinigung. Reinigung ist ja immer ein Vorgang, Reinigung vom Bösen ist immer mit Gericht verbunden. So wie er dort im Zeichen der Reinigung des Tempels Israel zu Hilfe kommt, damit sie im Willensbereich Gottes gefunden werden sollen, um Frucht zu bringen, genauso sagt Paulus, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, bedarf auch unser Tempel die Reinigung. Es gibt Gläubige, die mögen davon nichts hören. Ist ganz klar, wenn der Unrat 2 Meter hoch liegt, dass man da nichts mehr von Reinigung wissen will. Wir hatten in unserem Ort einen Bauer und der war weit und breit bekannt. Der kam oft nicht dazu, die Kartoffeln noch vor Weihnachten hereinzuholen. Der Mann war faul, er war gesund, aber er liebte ein bisschen Alkohol und dabei verweilt er ja auch bei Sonnenschein oft in der Gastwirtschaft. Wir sehen, wie gefährlich das ist. Und dabei kam es, ich durfte mal hereinschauen bei ihm und da war ich erschrocken. Der hat den Mist nicht rausgeschafft. Die standen also im Meter hoch in dem Zeug. So was gibt's. Das ist ein Bild. Ein Bild davon, wenn Gläubige sich nicht reinigen. So sieht's dann aus. Die Kühe standen drin, unter der Decke wie die Gänse in den Alpen. So, das ist keine Ordnung. So darf es nicht sein. Ich weiß nicht, wie es hier in Lauters Eschbach gehandhabt wird. Aber wie gesagt, das war auch nur ein Bauer, der einen schlechten Ruf hatte. Ansonsten war es nicht so. Heute, also damals, als der Herr Jesus auf dieser Erde war, der Einzug Jesu nach Jerusalem mit dem Ruf Hosianna, gepriesen sei, der da komme, im Namen des Herrn, und heute dem Einzug des Evangeliums. Damals folgte die Tempelreinigung durch den Herrn Jesus. Und auf den Einzug des Evangeliums heute folgt der Zorn. Das Zorngericht Gottes und die Reinigung der Erde von allem scheinchristlichen und scheinreligiösen System. In dem kommenden Gericht, das unmittelbar vor uns steht, an die Gemeinde des Herrn, dann aufgenommen ist, wird Gott durch furchtbare Gerichte die Menschheit heimsuchen. Der Jesus sagt in Matthäus 24, dass es sein wird wie in den Tagen Noahs. Die Frage ist, ob wir das glauben. Wenn wir dem Worte Gottes glauben, ich sage noch einmal, wenn wir ihm glauben, dann haben wir hier schon einen ganz entscheidenden Hinweis, nebst der prophetischen Aussagen, dass bei dieser Reinigung der Erde im Gericht niemand übrig bleiben wird, bis auf einen Überrest, von dem Gottes Wort durch die Propheten redet. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Wie viel blieben übrig, außer dem Überrest jener 8 Seelen mit Noah? Keiner. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Keiner wird übrig bleiben. Ein völliges Gericht Gottes. Und nur durch dieses Gericht ist der verheißene Frieden für 1000 Jahre überhaupt möglich, der dann folgt.
Die Verfluchung Israels
im Bilde des Feigenbaumes war ein Zeichen. Zeichen ist ein Geschehnis in der Gegenwart mit einer prophetischen zukünftigen Erfüllung später. Das ist ein Zeichen. Für Israel bedeutete es das Ende der Volkseinheit im verheißenen Land und Gericht über Jerusalem. Aber für die Heiden bedeutet es gleichzeitig das Ende aller antichristlichen Herrschaft und Gottlosigkeit. Israel war über die Zeit des Gesetzes hinweg der symbolische Feigenbaum. Der Feigenbaum. Nicht, dass Menschen das erfunden hätten, sondern Gott hat es so bestimmt. Zwei Hülsen, Feigenbaum von Israel und Weinstock vom Feigenbaum. Im Weinstock finden wir das Priestertum und im Feigenbaum das Königtum Israels dargestellt. Israel hinsichtlich des Königtums hier im Feigenbaum. Und zur Zeit Jesu war Israel der Feigenbaum mit Blättern. Das heißt ohne Frucht. Ähnlich wie heute in der Gemeindezeit. In den Zeiten des Abfalls. Religiöse Massen damals in der Zeit Jesu, sie schrien Hosianna, kurz darauf nageln sie ihn ans Kreuz. Religiöse Massen damals mit dem Ruf gepriesen, sei der da komme, aber die rechtschaffene Frucht der Buße fehlt. Die Reinigung des Tempels damals, den der Herr Jesus vornahm, blieb sehr, sehr begrenzt. Bis auf wenige, aber die Volksmasse reinigte sich nicht mit. Heute, in Deutschland zum Beispiel, so viele christuslose Christen, den Namen haben sie zwar, aber Jesus nicht im Herzen, nicht zur Wiedergeburt gekommen, dadurch fruchtlos. Viele christuslose Christen ohne Reinigung, findet der Herr gleich so ohne Frucht. Das sollte eine kurze Übersicht sein. Wir wenden uns damit der Markus-Stelle Kapitel 11 zu. Dort ist die Reihenfolge anders mitgeteilt. Die Tempelreinigung nach der Verfluchung. Das bedeutet, in Matthäus ist sein erstes Kommen damals mit der Verfluchung des Feigenbaumes verbunden. Und hier in Markus sein zweites Kommen für Israel. Am folgenden Tag, nach dem Einzug in Jerusalem, hier in Markus 11, Vers 12, da heißt es, da ging der Herr Jesus von Bethanien aus. Er ging von Bethanien weg. Nun, dort hatte der Herr Jesus mit seinen Jüngern übernachtet. Das muss eine bunte Schar gewesen sein. Und dort, wo der Herr Jesus eintraf, der brachte immer gleich 12 Jünger mit, es waren immer gleich 13. Nun, ich persönlich wäre nicht in der Lage, jemand gleich über Nacht 13 Betten zur Verfügung zu stellen. Ich hätte nicht solch eine Wohnung, könnte das gar nicht machen. Bethanien heißt wortwörtlich Haus des Elends. Aber in diesem Haus selbst finden wir gar kein Elend. Warum? Weil Jesus aus uns einging. So sehen wir dort, wo Not und Elend auf dieser Erde ist und Jesus Mittelpunkt, als Mittelpunkt gefunden wird, da mag ruhig unsere Erde Elendswüste geheißen werden, aber da ist große Freude und Gemeinschaft mit dem, der das Leben ist, Jesus. Mit seinen Jüngern hatte er dort übernachtet. Dort hatte der Herr, der auf Erden überhaupt nichts besaß, wohin er sein Haupt legen sollte, ein Heim. Deshalb fühlte er sich auch dort, weil er in Liebe aufgenommen wurde, heimisch. Ist eine üble Sache, wenn man wohin kommt und nicht erbeten ist. Genau dieses Kind. Er kam zu den Seinen, lesen wir in Johannes, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Unerwünschte Person in Israel. Ihren, warum denn? Es war doch ihr Herr und ihr Heiland. Sie erkannten ihn nicht als Heiland. Das gleiche Problem, das wir heute in der Christenheit haben. Wenn man den Leuten was von Jesus sagt, da geht sofort die Jalousie runter. Warum? Weil sie es nicht hören wollen. Darum wird auch das kommende Gericht Gottes gerecht sein, denn am Tage des Gerichts, wie es in Klagelieder 2, Vers 22 heißt, niemand übrig gelassen wird. Wer heute Christus ablehnt, wird ein von Gott abgelehnter sein am Tage des Gerichts. Nur mit dem Unterschied, das, was Gott vollzieht, ist dann ewig. Wie ernst ist doch die Angelegenheit. Und wie froh sind unsere Herzen, wenn wir durch Glauben und Bekehrung hin zu Jesus gekommen sind. Er hatte dort in Bethanien ein Heim, in welchem er in Liebe aufgenommen wurde. Und dort in diesem Heim brauchte er nicht zu hungern. Wir lesen ja hier, es hungerte ihn. Genau in diesem Heim hatte auch der Herr den Lazarus aus Liebe zu seinem Freund und zu diesem Hause ihn auferweckt. Gewaltige Sache. Den Lazarus hat er, der gestorben war, wieder auferweckt. Er war dann wieder da. Das war ein schwaches Abbild von dem, was mit uns sein wird, wie wir lesen gehören. Nämlich, wir werden einmal auferweckt werden. Ja, noch mehr. Die jetzige Generation wird es noch erleben, dass Jesus wiederkommt. Viele von uns werden die Wiederkunft Jesu erleben, weil sich die Zeit erfüllt hat. Wir kennen zwar den Tag nicht, auch das Jahr nicht, auch den Monat nicht. Wir können auch nicht rechnen. Aber die Voraussagen, die Gott damit verbunden hat, haben sich in den letzten Jahren erfüllt, sodass heute nichts mehr dem Kommen Jesu im Wege steht. Der kann heute Abend noch kommen, sogar hier während der Stunde. Die gesamten Voraussagen prophetischer und biblischer Art haben sich samt und sonders erfüllt. Die letzten Voraussagen 1967 mit Israel. Seit dieser Zeit wird Jerusalem nicht mehr von den Nationen zertreten. Lukas 21, Vers 24. Das hat sich erfüllt. Wir erwarten unseren Herrn. Auch Maria und Martha erwarteten den Herrn. Sie sagen, wenn du hier gewesen wärst, so wäre und mein Bruder nicht gestorben. Sie erwarteten ihn, er hatte sich angemeldet. Aber er kam nicht, während er lebte. Er kam erst, als er gestorben war. Warum denn? Wie wäre seine Herrlichkeit offenbar geworden als der Sohn Gottes, wenn er ihn aus einer schweren Krippe heraus gesund gemacht hätte? Dann hätten die Gottlosen gesagt, der wäre auch von der Leide gesund geworden. Aber das war Verherrlichung Gottes, dass den Gottlosen der Mund verschlossen war. Denn das kann man nicht von alleine erwarten, dass einer, der gestorben ist, wieder rauskommt aus dem Grab. Da ist etwas notwendig, nämlich Auferstehungskraft. Und die war Jesu eigen. Durch einen Herrn haben wir. Und genau dieser Jesus hat gesagt, wenn ich jetzt zum Vater gehe, dann werde ich wiederkommen. Ich werde euch alle zu mir ziehen. Diese alle sind nicht alle Menschen, sondern sind alle, die sich dem Herrn Jesus übergeben haben. Die dem Herrn Jesus gehören, die mit ihren Sünden ganz zu Jesus gekommen sind, die ihren ganzen Willen Jesus ausgeliefert, die zu Gott gerufen haben und gerungen im Gebet. Das sind die wunderbarsten Schönheiten, die ich kenne, wenn ich im Gebet mit Jesus vereint bin. Er hatte dort den Lazarus auf. Ein Dienst der Liebe, nicht allein an den Lazarus, sondern, denn der wusste ja nicht mehr, dass er tot war. Der war ja weg vom Fenster. Den hatten sie ja schon unten in die Höhle reingeschafft. Mit Grabestüchern war er gebunden, der war schon abgeschrieben, gelöscht. Aber die zwei Schwestern, die waren sich dieser Sache sehr wohl bewusst. Er hatte dem ganzen Hause hatte er große Freude und Segnung gebracht durch sein Kommen. Auch wir werden des Herrn Jesu besondere Liebe schon hier kennenlernen. Und zwar, wenn wir ihn, Jesus, so lieben, damit er seine Liebe an uns erweisen kann. Und das ist, wenn wir uns gänzlich ihm erfüllen. Und zwar so wie jene in Bethanien, die liebten diesen Herrn Jesus von ganzem Herzen. Und deshalb kam der Jesus so gern dort vorbei. Deshalb war er so gern dort, weil er dort Liebe fand. Jawohl, wir müssen Jesus lieben. Und wenn wir Jesus lieben, dann werden wir beständig im Gebet sein. Unsere Gebetsfaulheit ist ein Zeichen von Lieblosigkeit Jesus gegenüber. Sagen Sie denn dein Gebet an? Ich musste neulich einem Bruder sagen, du, mit deinem Gebetsleben stimmt es nicht. Das stimmt überhaupt nicht, was du mir hier sagst. Das kannst du in die Hose da stecken, das bisschen Gebet. Da ist Jesus nicht zufrieden. Wie sieht dein Gebet aus? An was soll denn Jesus überhaupt die Liebe zu ihm erkennen, wenn wir nicht eifrig sind im Gebet und im Erforschen seines Wortes und im Zusammenkommen derer, die ihm gehören, nicht so sehr, wo der Schrebergarten ein Vereinsfest hat, das meint die Bibel nicht, sondern wo Kinder Gottes zusammenkommen. Was hat er gesagt? Da bin ich! Vom Schrebergarten sagt er nicht, da bin ich in ihrer Mitte. Sondern wo wir zu seinem Namen hin zusammenkommen. Da nichts gegen Schrebergarten. Vater hat er auch einen. Er hatte mehrere Gärten. Er hat sogar noch einen Schrebergarten dazu genommen. Das war gleich angrenzend. Und erkennen wir darin nicht die ganz tiefe Bedeutung, die in diesem Wort liegt, dass ihm Jesus hungerte, als er von Bethanien kam. Wie ist denn das möglich? So steht es geschrieben. Kam von Bethanien und ihn hungerte. Jawohl, das war ein anderer Hunger. Wie sehr hungerte den Herrn danach, solche Bethanienaufnahme bei seinem Volke Israel zu finden. Und wie sehr verlangt ihm Jesus danach, auch in deinem, in unserem Herzen, seine Liebe beantwortet zu finden. Wie sehr, wie sehr. Wisst ihr, wenn diese Liebe uns nicht an sein Wort zieht, die Liebe Jesu ist immer da. Die Bibel sagt das, wenn wir untreu sind, da um ein Bibellesung gebet, er bleibt treu, also ist er immer da. Hat er gesagt, ich bin bei euch alle da. Durch seinen Geist ist er gegenwärtig. Und was ist, wenn es uns nicht ans Gebet und ans Bibellesen zieht? Da stimmt es eben mit unserer Liebe zu Jesus nicht. Aber seine Liebe zu uns stimmt immer. Er bleibt treu. Wenn auch wir untreu sind, in diesem Ding. Nun, in seiner Lebensgeschichte Jesu, wir müssen sagen, viele Zeichen und Wunder tat der Herr. Aber welch eine tiefe Bedeutung lag doch gerade darin, in diesem Feigenbaum geschehen ist. So ist auch das Wunder des Feigenbaumes für uns eine Ermutigung, aber auch eine Warnung zugleich. In Vers 13 heißt es sein Auge. Sein Auge, Vers 13, sieht in der Ferne, das ist die Zukunft, in der Ferne, den Feigenbaum, das ist Israel. Und wie sieht er es? Mit Blättern bedeckt. Mit Blättern. Ja. Welchen Obstgarten habe da? Da setze ich keine Kastanien an. Ist ganz klar. Ich will ja Obst haben. Wenn ich nur Blätter will, dann brauche ich gar nichts zu pflanzen. Blätter kann ich mir überall wegrupfen am Wald. Da sind so viele Blätter, so viel Blattwerk. Aber er suchte Frucht an dem Baum. Von Blatt und Bas bedeckt. Diese Zukunft, wo Israel fruchtbar sein wird, lässt uns Israel mit dem Messias vereint erkennen. Und zwar in den Ausdrücken der Propheten, wo es heißt grünen, blühen, Früchte tragen. Und da ist Israel vereint mit dem Messias. Im tausendjährigen Reich werden in Offenbarung 22, Vers 2 solche Frucht erwähnt. Frucht und Blätter werden sein. Aber dort steht die Blätter für die Nation. Aha. Israel hat sich also benommen wie die Heiden. Zur Zeit Jesu. Er sieht Heidenleben in Israel. Darum naht er sich, wie es hier heißt, er naht sich dem Baum, naht sich seinem Volke. Und wenn er sich seinem Volke naht, das ist sein Kommen zu Israel, damals, dann findet er etwas. Aber keine Frucht, sondern Blätter. Das ist Schein. Und keine Frucht. Nun, in Israel waren Gottesdienste, Opferungen, Rituale, noch und noch. Und solches wurde im Tempel mit großem Eifer vollzogen. Moses wurde ganz hoch erhoben. Und die Schriften wurden erforscht, wie es heißt, welche von ihm zeugten. Und doch erkannten sie ihren eigenen Messias nicht. Mir tut jeder Christleiter die Bibel unter den Arm nehmen. In eine Kirche, Freikirche oder sonst in eine Gemeinschaft geht und nicht wiedergeboren ist. Da tut mir bitter leid. Der hat das ewige Leben unterm Arm. Es hat mich so erschüttert, als ich mal in Österreich war, dass ich heute noch dran denken muss. kam mit einem Mann ins Gespräch, den Herr Magur. Der wohnte gegenüber, der hatte vorne am Eingang, hatte da so Steinhaufen aufgerichtet, da war die Maria drin. Und da sagt er seit, ich weiß nicht mehr wie lange, waren 26 oder 28 Jahre, wäre kein Tag gewesen, wo er nicht frische Blumen reingekauft hätte. Eines sage ich, warum würde, würden wir es nicht tun. Da stand ein großes Kruzifix vor dem Eingang. Ich habe mit ihm gesprochen damals. Zweimal habe ich mit ihm gesprochen. Hatten wir eine Freizeit. Das hat mich so erschüttert. Ich sagte, wegen dem Kruzifix, ob er den Jesus im Herzen hat. Das wusste er nichts damit anzufangen. Vor dem Haus im Kruzifix, sagte er, in der Ecke hätte er auch noch eins im Wohnzimmer. Und über der Tür auch noch eins. Überall Jesus, nur nicht im Herzen. Das ist das Problem. Und die Menschen tun mir so weh. Die würden nämlich gern errettet sein, wenn die nur das Evangelium, und wir sind nun evangelisch, wenn wir nur denen das Evangelium mehr bringen könnten, mehr bringen würden. Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen haben. Da bringen wir sie hin. Leben wir denn hier überhaupt das Zeugnis? Wir hier laut es Erspachung, wie das alles heißt. Sind wir denn da ein Zeugnis für Jesus? Ja, wir können ja nur eins sein, wenn wir Jesus davor angenommen haben. Aufgenommen in unsere Herzen, nicht in der Ecke. Nicht vorm Haus, sondern in unserem Herzen. Ich will zu ihm kommen, sagte Herr Jesus. Mit dem Vater und Wohnung machen in uns. Dann wird unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes sein, sonst nicht. Da steht der Herr Jesus draußen und klopft von draußen an. Ist klar, solange Jesus draußen ist, in der Ecke, über der Tür, solange klopft er. Der will Einlass finden in unser Herzen. So war es damals bei Israel. Da wurde alles hoch erhoben. Aber es ihn den Messias erkannten sie nicht. Warum erkannten sie ihn nicht? Weil ihr Gottesdienst scheinbar. An den äußeren Formen hat nichts gefehlt, aber inwendig im Herzen fehlt dafür alles. Sie wollten den lebendigen Gott ohne ihn Jesus aufbringen. Das war das Problem. Sie wollten Gott ohne Jesum gefallen. Dabei ist Jesus der Anfang des Glaubens, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir können nur mit Jesus Gott gefallen. Wenn der Jesus sagt, ohne Glauben vermag niemand Gott zu gefallen, dann wollen wir in diesem Glauben die Gabe Jesu sehen. Israel, die von Gott bestimmte Fruchtgeberin des Segens Gottes auf Erden zu sein, wird abgeschnitten und verflucht. Keine Frucht. Die Frist der Frucht nach Lukas 13, Vers 6 brachte den Baum dahin. Die Zeit der Feigen, wo sie eingesammelt wurden, so heißt es hier, war nicht. Die waren noch nicht. Und wenn dieser Baum Frucht gehabt hätte, dann hätten solche am Baum sein müssen. Diesen unfruchtbaren Baum jedoch, im Bilde Israels, der das Äußere eines Fruchtträgers hatte, nach außen hin, ein Israelit, nach außen hin eintritt, gebraucht der Herr als das Bild von Israel, um sein Urteil auszusprechen. Fluch. Gottes. Für so manchen Gläubigen bedeutet aber auch die Mitteilung in Markus 11 große Schwierigkeiten, indem sie sagen, wenn noch nicht die Zeit der Feigen war, Vers 13, wie kann dann der Herr überhaupt die Feigen zu finden erwarten? Und als er keine Frucht fand, auch noch den Baum einfach zu verfluchen, kann der Baum dafür, dass er keine Frucht hat. Ja, Gott hat Israel zur Frucht gesetzt. Was meint aber die Schrift gar nicht, sondern wenn schon Feigenzeit war, so mussten die Früchte eben vielleicht schon abgeerntet gewesen sein, wenn der Herr zu dieser Zeit erschien, aber nicht fand. Jedoch, weil noch nicht Zeit der Feigen war, wie es hier heißt, der Baum aber schon im vollen Blätterwerk stand, hätte der Herr Jesus etwas finden müssen. Zwar in Ermangelung der Erntezeit, weil es nicht die Zeit der Feigenernte war, die Früchte noch winzig klein und unreif. Aber das Nicht-Vorfinden von Fruchtansätzen bewies die Unfruchtbarkeit des Baumes an sich selbst. Dieser Baum trug nur Blätter, wie das Volk Israel fruchtlos für Gott war. Die Blätter jedoch die Heidenfrucht darstellen, weshalb Israel wie der Baum unter dem Fluch kam. Wie es hier heißt, acht Blätter nur. Bezeichnend ist das Wörtchen nur in den beiden Evangelien erwähnt. Blätter nur. Nur. Das heißt, dass er nicht die Blätter besucht hat, sondern die Frucht. Ganz gewiss bezieht sich diese Mitteilung in erster Linie auf Israel. Jedoch sollten auch wir daraus lernen. Im Gleichnis von Lukas 21, Vers 29, das wir aufschlagen wollen. Lukas 21. Vers 29 spricht der Herr, sehet den Feigenbaum und alle Bäume. Sehet den Feigenbaum und alle Bäume. Und dann wird das Ausschlagen dieser Bäume mit der Sommernähe berichtet. Dieses Ausschlagen lässt Triebzeit sein. Wir haben so ein Volkslied, das heißt, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Das ist das hier. Sowohl bei Israel, dem Feigenbaum, und alle, heißt es hier, alle Bäume. Und da finden wir die lawinenartige Entstehung von Staaten, insbesondere in Afrika. Bestätigt das Wort hier, denn da werden unentwegt Staaten gebildet, und zwar so schnell, dass ich immer wieder mal Namen höre, die ich noch gar nicht gelesen und gehört hatte. Am Ende der Zeit, heute, hebt sich der Fluch Hams auf. Wer die Geschichte kennt, wird wissen, was sie gemeint ist. Der Sohn des Noah, Ham, auf ihn kam der Fluch. Weshalb unter all den Bäumen, das sind die Heidennationen, das große Ausschlagen stattfindet. Die haben ihre Kolonialmacht abgeschüttelt, und erlangen selbstständige Landesfreiheit. Das ist ein Aufheben des Fluches Hams, wobei Gott damals gesagt hat, dass er Ham Knecht seiner Brüder sein soll. Und jetzt löst sich dieser Fluch auf. Der erwähnte Sommer ist hier das nach harter und fruchtbarer Winterzeit anbrechende Abschnitt des tausendjährigen Eiches. Seht, sagt der Herr hier, und die Frage ist, ob wir das auch sehen. Oder ob wir da nur gedankenlos die Bibel überlesen. Dann werden wir es ja natürlich nicht sehen. Ja, wir sollen es sehen, damit wir erkennen, dass es nah an der Tür ist und der Herr kommt. Wird der Herr auch an uns die Frucht finden, die der Herr erwartet? Das ist die Frage. Nach Johannes 15, Vers 2, will der Herr Jesus jede Rebe ohne Frucht an ihm wegnehmen. Unser Herr Jesus kann eben nicht mit Fruchtlosigkeit verbunden werden, weil nur Fluch die Fruchtlosigkeit erklärt. Israel geriet unter den Fluch der Trennung von bis dahin noch nicht erkannten Messias. Alle jene, welche nicht abgetrennt werden, so heißt es hier in Johannes 15, die reinigt er. Diese Reinigung ist aber nur um viel Frucht zu tragen, spricht der Herr zu den Jüngern, nicht aber in erster Linie zu Israel. In Vers 8 steht dann die Frucht als die Grundlage überhaupt für die Jüngerwerdung Jesu und mit der Vaterverherrlichung im Zusammenhang. Das etwa möchte hier das Wort Gottes uns lehren, dass wir es erkennen, erfassen und erfahren, was der Herr Jesus meint, wenn er die Begegnung mit diesem Baum, mit diesem Feigenbaum hat, von dem der Feigenbaum ein Bild Israels ist. Und er macht uns klar, wie Gott die Dinge behandelt, die Gott zur Frucht gesetzt hat. Und Gott eines Tages kommt, hier im Bilde Jesu, sieht den Baum, er sucht Frucht, er findet keine, die Folge ist der Fluch. Und genau das ist heute das Leben auch jedes Einzelnen hier in Deutschland. Weil Gott uns dazu gesetzt hat, die Frucht der Wiedergeburt an uns zu sehen, dass Gott uns dazu bestimmt hat, diese Frucht Gottes an uns zu ernten. Und wenn er kommen wird, Jesus kommt wieder, dann will er an uns diese Frucht sehen. Frage, wird der Herr sie finden? Wenn wir sie heute noch nicht haben, dann haben wir die Möglichkeit, ganz in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Er ist das Licht, er wartet darauf, uns die Frucht des ewigen Lebens zu geben. Die gibt Gott nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern die gibt er hier bei der Bekehrung. Da bekommen wir ewiges Leben. Und das ist die Frucht, um die es hier geht. Denn was nicht mit diesem Leben verbunden ist, ist dem Gericht, dem Fluche nahe. Amen.